SWR 2 Kultur aktuell.
We the jury in the above entitled matter as to count 1 unintentional second degree murder while committing a felony find the defendant guilty.
Schuldig. Derek Chauvin ist schuldig in allen 3 Anklagepunkten, so befinden es gestern die Geschworenen im Prozess gegen den weißen früheren Polizisten Derek Chauvin. Schuldig wegen Mordes am schwarzen Amerikaner George Floyd, fast ein Jahr nach dessen Tod. Damals hatte Chauvin sein Knie 9 Minuten und 29 Sekunden lang auf Floyds Hals gedrückt, auch als Floyd schon bewusstlos am Boden lag. Das genaue Strafmaß soll in 8 Wochen verkündet werden, aber schon jetzt nach diesem Schuldspruch hörte man gestern von den Menschen vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis. Erleichterung, Hoffnung, aber auch die Einsicht, dass dieses Urteil nur ein Anfang ist, das System nicht verändern kann. Georgiana Bernita ist Amerikanistin und Kulturwissenschaftlerin. An der Uni Bamberg untersucht sie die Polizeikultur und hat dazu jetzt auch einen Essay geschrieben. Phantombilder, die Polizei und der verdächtige Fremde. Guten Tag, Frau Bernita.
Guten Tag.
Wie haben Sie denn diesen Schuldspruch aus Minneapolis heute aufgenommen? So wie die Demonstrierenden als einen wichtigen Schritt. Der Weg ist aber noch lang hin zu einem gerechten Umgang der Polizei mit allen, also auch mit schwarzen Menschen?
Ja, das ist richtig. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen, aber wie Sie schon gesagt haben, nur der Anfang eines längeren Kampfes. Das Gerichtsverfahren war für mich aber auch dahingehend verstörend, wie Fragen des Vorsatzes und der Todesursache behandelt worden sind. Als wäre es irgendwie möglich gewesen, dass der Chauvin keine Ahnung hatte, was er da tat. Hatte er die Absicht, George Floyd zu ermorden? Hatte er eine perverse Missachtung des Menschenlebens an den Tag gelegt? Hat er einfach in Kauf genommen, dass seine Handlungen den Tod zur Folge haben können? Und die Antwort auf all diese Fragen lautete in diesem Fall, ja. Und das Eingeständnis der Polizeibehörde selbst, dass Chauvin exzessive Gewalt angewendet hat, wird sehr wahrscheinlich zu einer Reform der Vorschriften bei Verhaftungen führen. Und die Tatsache, dass dieser Polizist schon früher zahlreiche Verwarnungen erhalten hatte, wird wahrscheinlich auch Auswirkungen darauf haben, wie Polizeibehörden ihre Mitarbeiter kontrollieren und wie sie vom Dienst eventuell abziehen, bevor sie noch mehr Schaden anrichten können.
Inwieweit ist dann dieser Fall typisch oder exemplarisch, wenn Sie ihn mit Ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen vergleichen?
Leider schon sehr typisch. Derek Chauvin hat in George Floyd eine gefährliche, unberechenbare Gestalt wahrgenommen. Und zwar aufgrund seiner Hautfarbe und seiner körperlichen Stärke, die aber nichts mit der Persönlichkeit oder mit den eigentlichen Absichten des Mannes zu tun hatten. Der Leitbegriff meines Buches ist eben das Phantombild, nämlich die Herausbildung eines Profils, in das verschiedene, diffuse Ängste hineinprojiziert werden können. Diese Form von Profiling ist inzwischen zum Hauptwerkzeug der Polizeiarbeit avanciert und es gibt einen Grund dafür. Und zwar die moderne Polizei bemüht sich, Verbrechen dadurch zu verhindern, dass sie kriminelles Verhalten mit definierten Typen und Identitäten assoziiert. Das ist in den USA schwarze Männer in bestimmten Stadtteilen, in Deutschland südländisch aussehende Migranten oder Bewohner von Ankerzentren für Geflüchtete. Und der Einsatz von Hilfsmitteln wie Schusswaffen und künstliche Intelligenz verstärkt diese Profilbildung nur zusätzlich und macht es den Polizisten sogar leichter, auf eine unklare, eher gefühlte Bedrohung überstürzt zu reagieren.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie also, für die Polizei verdächtig, gefährlich aussehen tun Menschen, die fremd aussehen. Das würde die Polizei ja selbst wohl überall auf der Welt vehement bestreiten. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Grenzpolizistin im Interview, die sagte, das sei kein Racial Profiling. Ihre berufliche Erfahrung an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz in diesem Fall sage ihr, dass bestimmte Menschen mit einem bestimmten Aussehen eben Drogen schmuggeln.
Ja, es ist natürlich ein Mittel der Polizeiarbeit. Das ist eine Möglichkeit, einen bestimmten Typus einzugrenzen. Das ist aber sehr umstritten, das ist auch sozial sehr gefährlich, eben dieses Mittel als Hauptwerkzeug zu verwenden. Und das liegt in meinen Augen damit zusammen, dass die Polizei eben zunehmend Verbrechen verhindern möchte. Die Prävention ist eben immer wichtiger geworden. Und zur Prävention gehört diese Profilbildung, dieses Profiling. Und was ich untersucht habe, ist eben das Problematische an dieser Obsession mit Prävention, an diesem Wunsch der Gesellschaft, Verbrechen überhaupt abzuschaffen, zu eliminieren. Und das ist natürlich sehr problematisch für einzelne Personen, die suspekt erscheinen, die verdächtigt werden, ohne dass sie irgendwas getan hätten, was das rechtfertigen würde.
Sie sprechen also hier zum Beispiel über Passkontrollen ohne direkten Anlass, einfach aufgrund äußerlicher Merkmale, sogenanntes Racial Profiling. Mhm. Woher rührt denn diese Vermutung von Ihnen oder welche empirischen Daten haben Sie dafür, dass da Menschen mit Migrationshintergrund, schwarze Menschen und People of Color sehr viel häufiger als weiße Menschen bei Polizeibeamten unter Generalverdacht stehen?
Ja, in den USA ist es sehr gründlich belegt worden. Es gibt eine klare Tendenz der Polizei, schwarze Fahrer zum Beispiel häufiger zu kontrollieren, auch nur aus bestimmten Prätexten. Das ist jetzt inzwischen auch wieder zu einem Fall gekommen in Minneapolis, eines jungen Mannes, Dante Wright, 20 Jahre alt, der angehalten worden ist, weil er Lufterfrischer an seinen Rückspiegel angehängt hatte. Und das ist natürlich nur ein Vorwand für diese Kontrolle, infolgedessen er tatsächlich dann erschossen worden ist. Und es ist reichlich belegt, dass es öfters zu diesen Kontrollen kommt, wenn es um Afroamerikaner geht, dass man auch öfters zur Waffe greift in diesen Fällen. Und in Deutschland ist inzwischen eine interessante Studie der Universität Bochum erschienen, die gezeigt hat, dass tatsächlich junge Männer mit Migrationshintergrund häufiger von der Polizei kontrolliert werden. Und was ich noch interessanter finde, dass es wahrscheinlich ist, dass ihre erste Begegnung mit der Polizei überhaupt so eine Kontrolle ist. Das ist insofern wichtig, weil es ihre Wahrnehmung der Polizeibehörde langfristig formiert und überformt, dass sie eben die Polizei als Widersache wahrnehmen oder als jemand, der nicht für ihre Sicherheit zu sorgen hat, sondern sie kontrollieren will, sie unter Verdacht hat und beobachtet.
Muslimisch, männlich, jung, so heißt ein Kapitel in Ihrem Essay. Und so sieht also der fremde Verdächtige aus?
Der fremde Verdächtige sieht aus, wie man ihn sehen möchte.
Genau, aber diese drei Kriterien, sage ich einmal, muslimisch, männlich, jung, sind also...
Das ist ein Phantombild. Das ist ein Phantombild, aktuell in vielen europäischen Ländern, also auch in Frankreich, zunehmend auch in Deutschland. Das macht mir Sorgen, weil dieser Personenkreis für etwas schuldig gehalten wird, was die Gesellschaft als Ganze betrifft. Also für ein gesellschaftliches Problem, das auch ganzheitlich angegangen werden sollte. Muslimisch, männlich, jung ist das Bild eines Sündenbocks. Es ist eine imaginierte Gestalt, die das zu verantworten hat, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. In einer Gesellschaft, die immer noch mit Kriminalität zu kämpfen hat, mit Migrationsherausforderungen. Und die Lösung liegt eben nicht darin, dieses eine Bild zu malen, auf das die Polizei sich zu konzentrieren hat, sondern die Probleme konkrete zu benennen und sie gesellschaftlich anzugehen.
Sie schreiben, die Abwehr des vermeintlich Fremden ist aus den Logiken und den Praktiken der Polizei nicht wegzudenken. Woher kommt denn diese Abwehr, also kulturgeschichtlich gesehen?
Ja, das ist vor allem im amerikanischen Kontext sehr eindrucksvoll zu verfolgen, wie überhaupt die Polizei zum Beispiel in den amerikanischen Südstaaten zum ersten Mal Schusswaffen verwendet hat. Der Einsatz von Schusswaffen wurde mit der Sklaverei begründet, dass eben ständig die Gefahr einer Sklavenrebellion besteht. Und das konnte man nur dadurch verhindern, dass die Polizei bewaffnet war, stark bewaffnet mit Schusswaffen, was im Norden, also in den Nordstaaten der USA, nicht akzeptiert wurde. Und seit diesem Punkt, historisch gesehen, geht mit der Verwendung der Schusswaffe dieses Phantombild des gefährlichen schwarzen Mannes einher. Man muss immer darauf achten, dass er nicht gewalttätig wird. Und das kann nur dadurch verhindert werden, dass man so sehr gefährliche Waffen zu eigen macht und dass diese auch angewendet werden.
Wenn wir noch schnell auf Deutschland schauen, das Bundesinnenministerium hat nach langem Ringen ja eine Studie zur Polizei in Auftrag gegeben. Allerdings, anders als gefordert, eine Studie zum Polizeialltag. Rassismusvorwürfe und Unterstellungen gegen die Polizei sollen nicht untersucht werden. Ist das eine vertane Chance, um konstruktiv über die Vorwürfe zu reden?
Ja, auf jeden Fall. Es besteht aber auch hier die Gefahr, dass Phantombilder entstehen, nämlich nicht in Bezug auf kriminelle Typen, sondern auf die Polizei als kriminalisierte Gestalt. Genauso wie Floyd wegen seiner Hautfarbe und den damit verbundenen Vorurteilen keine würdige Behandlung erfahren hat, würden wir nicht von Chauvin ausgehen und annehmen, dass andere oder sogar alle Polizisten solche rassistische Absichten oder Vorurteile hegen.
Aber da würden ja Daten und Fakten helfen. Also eine solche Studie würde da helfen, oder?
Genau. Es gibt aber in anderen Ländern sehr interessante Studien dieser Art und sie waren auch nicht besonders hilfreich. Also eine Studie kann so oder so gelesen werden. Und es gibt auch sehr überraschende Studien. Zum Beispiel neulich in den USA hat ein Ökonom an der Harvard University entdeckt, dass ein Polizist nicht unbedingt häufiger auf einen Afroamerikaner schießen würde als auf einen weißen Verdächtigen. Und er war selbst sehr schockiert von diesem Ergebnis, weil er erwartet hatte, ja, also das ist ja auch das, was ich in meinem Essay als ballistischen Rassismus bezeichne. Es gibt ja diese Verbindung zwischen einer gefährlichen schwarzen Figur und der Gefahr, die nur mit Kugeln verhindert werden kann. Aber das hat sich nicht bewahrheitet in seiner Studie. Und deswegen ist es für mich, es ist natürlich sehr wichtig, dass Studien durchgeführt werden, dass man auch als Wissenschaftler Zugang hat zu Polizeidaten, also dass es keine rein interne Studie ist. Aber darüber hinaus gibt es auch grundlegende Befindungen und Gesinnungen in der Bevölkerung, die zu rassistischen Haltungen bei der Polizei beitragen. Also das Problem ist nicht dadurch gelöst, dass man bestimmte Zahlen eruiert und versucht, daraus eine Reform zu basteln. Das Problem ist viel grundlegender.
Was bleibt da also an Perspektive? Wie kann man diese schwierigen Dinge, die Sie eben beschrieben haben, also rassistische Vorgänge in der Polizei dann beheben, bekämpfen?
Ja, also ich denke, der Staat grundsätzlich muss überdenken, wie er die Polizei, also die Exekutive, als Zwangsvollstrecker einsetzt. Und der Staat sollte versuchen, andere Lösungen für Kriminalitätsprobleme zu finden. Zum Beispiel die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit oder von der Benachteiligung am Arbeitsmarkt. Oder die Bekämpfung der psychischen Belastung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Weil der Rassismus eine moralische Pandemie ist und dazu kommt noch die Hoffnungslosigkeit, die Minderheiten häufig in die Drogenabhängigkeit treibt und damit auch in die Kriminalität. Und das kann alles nicht beseitigt werden, indem einzelne Polizisten und Schwarze auf offener Straße aufeinander losgehen und sehen, wer sich durchsetzt.
Sagt heute nach dem Schuldspruch im Fall George Floyd die Amerikanistin und Kulturwissenschaftlerin Georgiana Banita. Ihr Essay Phantombilder, die Polizei und der Verdächtige erscheint im Juni im Nautilus Verlag. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Banita.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.